Am 28. Januar 1986 sitzen Millionen amerikanischer Kinder vor Fernsehgeräten in ihren Klassenzimmern. An diesem Morgen soll etwas passieren, das noch wenige Jahre zuvor undenkbar gewesen wäre. Eine Lehrerin fliegt ins All. Krista McAuliffe ist keine Astronautin. Sie unterrichtet Geschichte an einer Highschool in New Hampshire. Die NASA hat sie ausgewählt, um zu zeigen, dass Raumfahrt inzwischen mehr sein kann als ein Wettlauf der Supermächte. Um 11.38 Uhr hebt die Raumfähre Challenger vom Kennedy Space Center Launch Complex 39B ab. Die Kinder sehen zu. Ihre Kolleginnen und Kollegen sehen zu. Millionen Menschen im ganzen Land sehen zu. 73 Sekunden später ist die Mission vorbei. Und ein ganzer Tag, der als Triumph der Raumfahrt geplant war, wird zu einem der erschütterndsten Momente der amerikanischen Fernsehgeschichte. Willkommen bei Radio Obscura. Schön, dass ihr eingeschaltet habt beim Podcast über Creatures, Crime und Mystery.
Wir erzählen von Geschichte, Gegenwart und Grenzbereichen. Mal real, mal unerklärlich.
Vom Meeresgrund bis zur Umlaufbahn, vom Labor bis zur Legende. Wir fragen, was passiert ist und was davon bleibt.
Wir sind Tim und Svea.
Und wir nehmen euch heute mit ins All. Wo wir auch überall sind, ist Instagram. Und unsere Homepage, Radio Obscura Podcast bei Insta, klein und zusammengeschrieben, oder radioobscura.de. Da seht ihr wie immer die Bilder zu unserer Folge. Ich weiß gar nicht, ob wir das ständig erwähnen müssen. Ich werde mal anschauen, wie viele Leute auf unsere Homepage klicken oder bei Insta.
Vielleicht wir sehen, wisst ihr es.
Ja. Vielleicht wisst ihr es ja auch alle schon und wir erwähnen das völlig umsonst. Was man nie oft genug erwähnen kann, ist, dass es Ham the Astro Chimp gibt. Das heißt, bevor die Menschen ins All flogen, die wir heute besprechen, waren schon Tiere im Weltall. Laika, die Hündin, Ham, der Astrochimp, ich glaube auch Katzen waren schon im All. Und der erste deutsche Sigmund Jähn, das habe ich natürlich vergessen, Svea zum Angeben meiner Sigmund Jähn-Autogramme zu zeigen und die unterschriebenen Bücher von ihm.
Hast du?
Weil mein Opa hat ihn in der Zentrifuge rumgeschleudert. In der Ausbildung zum Kosmonauten in Königsbrück. Da war das Luftfahrtmedizinzentrum quasi. Deswegen, warum interessiert mich die heutige Folge so sehr? Nicht nur, weil es der 40. Jahrestag, also okay, es war im Januar, war der 40. Jahrestag 1986 bis 2026, sondern auch, weil ich schon seit Kindestagen sozusagen immer fasziniert war vom Weltall und Sigmund Jähn und sind sehr schöne Erinnerungsstücke an meinen Großvater, der nicht selbst im All war, er war in den Lüften und war dann Luftfahrtmediziner. Aber es ist natürlich auch teuer. Ich wollte arschteuer sagen, wenn ich das darf. Es ist natürlich auch arschteuer, da hoch zu fliegen. Aber wenn ein Flug ins All so teuer wäre wie ein ICE-Ticket, würdest du dann eine Runde im All drehen?
Ja, das ist natürlich wieder so eine Frage. Also einerseits natürlich auf jeden Fall, aber ich glaube schon, dass es natürlich erstmal wie lange dauert es und wie gefährlich ist es. Also und mit wem bin ich auch da? Also weißt du, wenn ich jetzt dann so...
Mit Katy Perry.
Oh mein Gott. In no world.
Also ich meine, sie wird tatsächlich, ich glaube, von der NASA oder laut NASA-Definition zählt sie offiziell als Astronautin, weil sie hoch genug war, um als Astronautin zu gelten. Da gibt es, glaube ich, eine Höhengrenze dafür. Und die Leute, die wir heute besprechen, die sind unter der Grenze gescheitert, nenne ich es mal. Sind also offiziell eigentlich keine Astronauten, haben aber natürlich die Ausbildung gemacht, im Gegensatz zu Katy Perry wahrscheinlich deutlich umfassender. Aber per Weltall-Definition ist Katy Perry mehr Astronautin als viele dieser Crew, die wir heute besprechen werden.
Das fand ich super.
Ich hab das nämlich dann mal, weil ich mich das gefragt habe, so, sie sind ja gar nicht hochgekommen. Oder die ist ja beim Start, also ich denke mal, es wissen alle, dass die Rakete explodiert. So, an welcher Höhe war das? War das schon im Weltall? Haben sie es geschafft? Hat quasi dann diese eine Person, die da mit sollte als Normalperson, hat sie den Status Astronautin jeweils erreicht? Sie wird natürlich jetzt in Ehrungen und Erinnerungen als solche bezeichnet, aber wir sind jetzt mal nicht so streng, dass wir nach da so einer strengen Definition gehen. Aber ja, Katy Perry ist Astronautin, aber
Christy, über die wir, oder Christa, über die wir heute sprechen, ist es nicht.
Das ist krank.
Jetzt mal unabhängig davon, wenn du jetzt Leute mithättest, die du magst, dann würdest du einen günstigen Allflug machen, der auch sicher ist. Also gehen wir jetzt einfach mal davon aus, alles geht gut. Es ist wie Fliegen, wie Busfahren, wie Zugfahren.
Ja gut, also ob die ICE-Tickets gerade günstig sind, das ist eine andere Frage. Aber für eine Runde ins All wäre es auf jeden Fall günstig, das stimmt. Ja, mein Gott, ich würde tendenziell, glaube ich, dann eher nicht Nein sagen. Und du? Also, wie gesagt, mit Katy Perry würde ich vielleicht Nein sagen. Ich glaube, das fand ich ein bisschen anstrengend.
Ob der die ganze Zeit so Geräusche macht? Du bist dann immer so bei so einem Parabelflug, wenn dann immer dieser kurze Moment Schwerelosigkeit kommt. Und dann denkst du also, oh geil, gleich schwerelos. Und alle machen so, hui, und dann so, wow, you're gonna hear me wrong. Das war jetzt halt die Fresse.
Junge, ich hab's erst gar nicht gerafft, worauf die Nase.
Also ich würde vielleicht sogar mit Katy Perry fliegen.
Du würdest mit Katy Perry fliegen. Aber lieber natürlich mit Mina Chuba.
Ja, mit dem würde ich auch fliegen, genau.
Mina, falls du das hörst, also, schreib uns mal eine Nachricht. Ist ja ganz nervös, der kommt gar nicht mehr.
Aber ich glaube, sie würde auch ins All fliegen. Wir fragen sie mal. Ich sehe sie ja im August. Wenn sie mein Brüllen hört aus der Masse, während sie auf der Bühne steht. Nina! Willst du ins All? Schauen wir mal. Ich werde euch berichten, ob ich mit Nina Chuba ins All fliegen werde. Gehen wir jetzt mal nicht ins All, sondern einfach nur in die Schwerelosigkeit. Das fände ich auch super interessant. Das würde ich gerne mal ausprobieren. Also nicht nur so unter Wasser, wo man ja auch so quasi so schwebt, sondern wirklich so Schwerelosigkeit. Würde dich das interessieren?
Ja. Ich bin nicht so der Riesenfan von Schwimmen und so. Ich finde irgendwie, das hat nicht viel mit. Also, das ist eine andere Art. So, diese Schwerelosigkeit finde ich eher erdrückend, wenn man ja innen sowas drin ist. Aber so safe, also es gibt ja diese Kammern, wo man so schweben kann. Das würde ich auf jeden Fall gerne mal ausprobieren. Also ich weiß nicht, wie viel kostet sowas wohl? Ich meine, das können wir immer vom Podcast absetzen.
Betriebsausflug. Also bei Air Zero G ist, glaube ich, in Frankreich, da kostet so ein Parabelflug oder so ein Zero-Gravity-Flug aktuell so um die 7.950 Euro. Ansonsten zahlt man für Parabelflüge so ungefähr 6.000 Euro. Könnten wir halt so aus der Portokasse machen mal, aber muss man halt auch nach Frankreich. Muss man wollen. Nein, Frankreich ist sehr schön. Liebe Grüße nach Frankreich an unsere HörerInnen dort. Wenn ihr zufällig die Besitzer von Air Zero G seid, dann ladet uns doch mal ein für einen Parabelflug. Eigentlich ein perfekter Übergang, denn die Space Shuttles der NASA waren ja sowas als Projekt, wo es darum ging, das Fliegen ins All quasi zu normalisieren. Und deswegen gab es dann auch dieses Programm, wo in Anführungsstrichen Normalbürger und Bürgerinnen sich bewerben konnten, um mit ins All zu fliegen. Und ja, beginnen wir mal mit dem Wettlauf ins All, mit dem Alltag im All. Viel Spaß!
Am 25. Mai 1961 tritt US-Präsident John F. Kennedy vor den Kongress. Die Vereinigten Staaten liegen im Wettlauf ins All hinter der Sowjetunion zurück. Sputnik umkreist bereits seit 4 Jahren die Erde. Juri Gagarin ist 1961, gut 6 Wochen vor Kennedys Rede, als erster Mensch ins All geflogen und die amerikanische Raumfahrt sucht nach einem Ziel, das groß genug ist, um den Rückstand aufzuholen. Kennedy formuliert dieses Ziel in einem Satz, der Raumfahrtgeschichte schreiben wird.
I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
Ich bin der Überzeugung, dass sich diese Nation dazu verpflichten sollte, noch vor Ablauf dieses Jahrzehnts das Ziel zu erreichen, einen Menschen auf dem Mond landen zu lassen und ihn sicher zur Erde zurückzubringen. Es ist weniger eine wissenschaftliche Vision als eine politische Kampfansage. Der Weltraum wird zum Schauplatz des Kalten Krieges. 8 Jahre später erreicht Apollo 11 den Mond. Am 20. Juli 1969 setzt Neil Armstrong seinen linken Fuß auf die Mondoberfläche und spricht die Worte, die bis heute untrennbar mit diesem Moment verbunden sind.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Das ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein gewaltiger Sprung für die Menschheit. Für die USA ist dies der größte Triumph ihrer Geschichte. Und gleichzeitig beginnt damit ein Problem. Denn nachdem ein Mensch den Mond betreten hat, stellt sich eine einfache Frage. Was kommt eigentlich als nächstes? Das Apollo-Programm verschlingt gewaltige Summen. Die Saturn V-Raketen gehören zu den größten Maschinen, die je gebaut wurden. Jede Maschine erfordert neue Hardware, neue Vorbereitungen und Milliardeninvestitionen. Als Apollo 17 im Dezember 1972 den Mond verlässt, endet nicht nur die letzte Mondmission. Es endet auch die Zeit, in der sich nahezu unbegrenzte Budgets mit dem Wettlauf gegen Moskau rechtfertigen lassen. Die NASA braucht eine neue Zukunftsvision. Statt immer neue Raketen zu bauen, entsteht die Idee eines wiederverwendbaren Raumfahrzeugs. Offiziell spricht die Behörde vom Space Transportation System, kurz STS. Der Begriff ist aufschlussreich. Geplant ist nicht einfach ein weiteres Raumschiff. Geplant ist ein Transportsystem. Raumfahrt soll berechenbarer und günstiger werden. In Werbematerialien und Präsentationen der 1970er Jahre beschreibt die NASA das Shuttle als den Beginn einer neuen Ära des Weltraumtransports. Satelliten sollen gestartet und repariert werden. Wissenschaftler sollen ins All fliegen. Militärische Nutzlasten sollen transportiert werden. Was während Apollo noch Ausnahmezustand war, soll künftig zum Alltag gehören. Die Erwartungen sind entsprechend enorm. Interne Planungen und Prognosen gehen zeitweise von mehr als 20 Shuttle-Missionen pro Jahr aus. Einige Modelle rechnen sogar mit deutlich höheren Flugraten. Der ehemalige Chefhistoriker der NASA, Roger D. Launius, oder später der britische Journalist Adam Higginbotham weisen darauf hin, wie optimistisch diese Annahmen waren. Das Shuttle wird nicht als seltenes Prestigeobjekt vermarktet, es wird als Arbeitspferd einer neuen Raumfahrtära präsentiert. Am 12. April 1981 startet schließlich die Raumfähre Columbia zur Mission STS-1. Der Flug ist historisch. Nie zuvor hat ein komplett neues, bemanntes Raumfahrzeug seinen Jungfernflug direkt mit einer Besatzung an Bord absolviert. Das Risiko ist enorm. Viele Ingenieure wissen, dass sie sich auf unbekanntem Terrain bewegen. Doch der Test gelingt und mit jedem weiteren erfolgreichen Flug wächst das Vertrauen. Anfang der 1980er Jahre beginnt sich die öffentliche Wahrnehmung der Raumfahrt zu verändern. Das Shuttle startet nicht mehr, um Fahnen auf fremden Himmelskörpern aufzustellen. Es startet für Satelliten, Experimente und Routineaufgaben. Die spektakuläre Pionierzeit scheint vorbei zu sein. Die insgesamt 5 Raumfähren tragen Namen wie Columbia, Challenger, Discovery, Atlantis und Endeavour. Sie werden zu vertrauten Symbolen einer Zukunft, die bereits begonnen zu haben scheint. Der Weltraum wirkt nicht länger wie ein unerreichbarer Ort für wenige Auserwählte. Stattdessen entsteht der Eindruck, dass Raumfahrt etwas werden könnte, das regelmäßig geschieht. Etwas Normales. Als die NASA Anfang der 1980er Jahre ihre neue Shuttle-Flotte aufbaut, gehört die Challenger ursprünglich gar nicht dazu. Das Konzept der Shuttles wird bereits am 15. März 1972 festgelegt und schließlich von North American Rockwell, heute Teil von Boeing, umgesetzt. Bevor die Challenger zur Raumfähre wird, trägt sie die nüchterne Bezeichnung STA-099, Structural Test Article. Sie dient, wie der Name vermuten lässt, als struktureller Testartikel für Belastungsversuche am Boden. Ingenieure setzen die Struktur unter Druck, simulieren Starts und Landungen und prüfen, ob das neue Shuttle-Konzept den enormen Kräften eines Raumflugs standhalten kann. Erst später, ab 1979, entscheidet die NASA, aus dem Testobjekt einen vollwertigen Orbiter zu machen. Im Oktober 1982 ist die Umrüstung abgeschlossen. Aus STA-099 wird OV-099. Orbiter Vehicle 099. Ein ungewöhnlicher Anfang für ein Raumfahrzeug, das schon wenige Jahre später zu den bekanntesten Maschinen der Welt gehören wird. Am 4. April 1983 startet die Challenger schließlich erstmals ins All. Die Mission trägt die Bezeichnung STS-6. Die ersten 5 Missionen flog allesamt die Columbia. An Bord befinden sich 4 Astronauten: Paul Weitz, Carol Bobko, Donald Peterson und Story Musgrave, der als einziger übrigens mit allen 5 Space Shuttles im All war. Während des Fluges findet auch der erste Weltraumausstieg des Shuttle-Programms durch Musgrave und Peterson statt. Die Mission gilt als Erfolg und markiert den Beginn einer bemerkenswerten Einsatzgeschichte. Schon bei ihrem 2. Flug schreibt die Raumfähre Geschichte. Im Juni 1983 startet die Mission STS-7. Mit an Bord ist Sally Ride. Mit 32 Jahren und 23 Tagen wird sie zur jüngsten US-amerikanischen Person im Weltraum und zugleich zur ersten US-amerikanischen und dritten Frau überhaupt, die ins All flog. Die Mission wird weltweit verfolgt und macht Wright zu einer der bekanntesten Persönlichkeiten der amerikanischen Raumfahrt. Nur wenige Wochen später folgt der nächste Meilenstein. Auf STS-8 fliegt Guyon Blufford mit der Challenger ins All und wird damit zum ersten Afroamerikaner im Weltraum. Die Mission bringt zudem einen weiteren Rekord hervor. Den ersten Nachtstart und die erste Nachtlandung des Shuttle-Programms. Während die Öffentlichkeit vor allem die historischen Premieren wahrnimmt, entwickelt sich die Challenger innerhalb der NASA zunehmend zum verlässlichen Arbeitstier der Flotte. Mission folgt auf Mission. Satelliten werden ausgesetzt, wissenschaftliche Experimente durchgeführt, neue Verfahren werden getestet. Die Raumfähre verbringt immer mehr Zeit im Orbit und sammelt Flugerfahrung, während das Shuttle-Programm insgesamt an Selbstvertrauen gewinnt. Mitte der 1980er Jahre scheint das Konzept aufzugehen. Die Raumfähren starten regelmäßig, die Bilder ihrer Landungen wirken beinahe vertraut. Was wenige Jahre zuvor noch wie ein riskantes Experiment ausgesehen hat, erscheint nun als funktionierendes System. Die Challenger steht dabei beispielhaft für diese Entwicklung. Sie ist nicht die erste Raumfähre der NASA und nicht die größte technische Sensation der Flotte. Doch sie gehört zu den aktivsten Orbitern ihrer Zeit. Kaum ein anderes Shuttle sammelt in so kurzer Zeit so viele Missionen und so viele sichtbare Erfolge. Mit jedem Flug wächst der Eindruck, dass das Shuttle-Programm seinen Platz gefunden hat. Die großen Schlagzeilen der Apollo-Ära mögen vorbei sein, doch die Zukunft der Raumfahrt scheint inzwischen etwas anderes zu sein. Nicht einzelne spektakuläre Missionen, sondern regelmäßige Flüge. Und kaum eine Raumfähre verkörpert diese neue Normalität so sehr wie die Challenger. Am 27. August 1984 kündigt Präsident Ronald Reagan ein neues Programm der NASA an. Zum ersten Mal soll keine Astronautin, keine Wissenschaftlerin und keine Militärpilotin ins All fliegen, sondern eine Lehrerin. Die Idee dahinter ist einfach. Millionen Kinder lernen jeden Tag in Klassenzimmern etwas über Geschichte, Mathematik oder Naturwissenschaften. Nun soll eine Lehrkraft die Möglichkeit bekommen, den Unterricht direkt aus dem Weltraum fortzusetzen. Die Resonanz ist überwältigend. Mehr als 11.000 Lehrerinnen und Lehrer aus allen 50 Bundesstaaten bewerben sich. Aus den 11.146 Bewerbungen wird am 19. Juli 1985 schließlich eine Frau ausgewählt, die auf den ersten Blick nicht wie eine zukünftige Astronautin wirkt. Krista McAuliffe ist Geschichts- und Sozialkundelehrerin an der Concord High School in New Hampshire. Sie wird am 2. September 1948 als Sharon Krista Corrigan in Boston, Massachusetts geboren. Nach ihrem Masterstudium zog sie mit ihrem Mann Stephen McAuliffe nach Concord, New Hampshire. Bis 1979 kriegt das Paar einen Sohn und eine Tochter. Zu ihren liebsten Themen gehörten Pionierinnen und die Geschichte der US-amerikanischen Frauen. Das wird auch in ihrer Bewerbung deutlich, in der sie schreibt: Als Frau war ich immer neidisch auf Männer, die am Raumfahrtprogramm teilnehmen konnten. Ich fand, dass Frauen tatsächlich ausgeschlossen waren von einem der spannendsten Berufsfelder, die es gibt. Diese Gelegenheit, meine Fähigkeiten als Pädagogin mit meinem Interessen für Geschichte und Raumfahrt zu verbinden, ist eine einzigartige Chance, meine früheren Träume wahrzumachen. Ich war bei der Geburt des Raumfahrtzeitalters dabei und ich möchte gerne mitmachen. Wer Kollegen, Freunde oder ehemalige Schüler nach ihr fragt, hört immer wieder ähnliche Beschreibungen. Neugierig, begeisterungsfähig, jemand, der Geschichten erzählen kann. McAuliffe selbst beschreibt ihren Beruf mit einem Satz, der später zu ihrem bekanntesten Zitat werden wird. I touch the future. I teach. Ich berühre die Zukunft. Ich lehre. Die NASA sucht in diesen Jahren nach Möglichkeiten, das Shuttle-Programm stärker in den Alltag der Amerikaner zu bringen. Krista McAuliffe scheint dafür die ideale Kandidatin zu sein. Sie kann komplexe Themen verständlich erklären, wirkt vor der Kamera natürlich und verkörpert genau die Botschaft, die die Behörde vermitteln möchte. Raumfahrt soll nicht länger ausschließlich einer kleinen Elite gehören. Mit der Auswahl beginnt eine monatelange Medienaufmerksamkeit. Zeitungen berichten über die Lehrerin aus New Hampshire. Fernsehsender begleiten ihre Ausbildung. Schulen im ganzen Land verfolgen ihren Weg zur NASA. Doch Krista McAuliffe fliegt nicht allein. An der Spitze der Mission steht Kommandant Dick Scobee, Der ehemalige Pilot der US Air Force gehört zu den erfahrensten Mitgliedern der Besatzung und hat bereits einen Raumflug absolviert. Neben ihm sitzt Pilot Michael Smith, ein Testpilot der US Navy, für den die Mission der erste Flug ins All sein wird. Zur Mannschaft gehören außerdem mehrere Wissenschaftler und Spezialisten, die die Vielfalt des Shuttle-Programms widerspiegeln. Judith Resnick zum Beispiel ist Elektroingenieurin und gehört zu den bekanntesten Astronautinnen ihrer Generation. Ronald McNair, Physiker und leidenschaftlicher Saxophonspieler, hat bereits einen Shuttleflug hinter sich. Allison Onizuka ist Testpilot der Air Force und der erste asiatisch-amerikanische Astronaut, der den Weltraum erreicht hat. Komplettiert wird die Besatzung durch Gregory Jarvis. Der Ingenieur arbeitet für Hughes Aircraft und soll während der Mission Experimente zur Satellitentechnik betreuen. Für ihn ist es der erste Raumflug. Eingeplant sind zwei Ersatzpersonen. Louis Butterworth für Jarvis und Barbara Morgan für Christa McAuliffe. Jeder von ihnen bringt eine eigene Geschichte mit. Doch zusammen bilden sie genau die Art von Mannschaft, die das Shuttle-Programm Mitte der 1980er Jahre repräsentieren soll. Militärpiloten, Ingenieure, Wissenschaftler und Spezialisten. Und mittendrin eine Lehrerin. Christa McAuliffe soll während der Mission Unterrichtseinheiten aus dem Orbit halten. Millionen Schüler sollen erleben, wie Raumfahrt aussieht, wenn sie nicht von Astronauten für Astronauten gemacht wird, sondern für die Menschen am Boden. Und die Idee scheint zu funktionieren. Noch bevor die Mission überhaupt gestartet ist, kennen viele Amerikaner ihren Namen. Fernsehsender berichten über die Vorbereitungen, Schulen planen gemeinsame Übertragungen, Lehrkräfte sprechen im Unterricht über die bevorstehende Mission. Nach Schätzungen verfolgen später rund 2,5 Millionen Schülerinnen und Schüler den Start in ihren Klassenräumen. Die Mission STS-51L ist damit weit mehr als ein weiterer Shuttleflug. Sie ist eine öffentliche Demonstration dessen, was die NASA in den vergangenen Jahren versprochen hat. Das Shuttle soll Wissenschaft ermöglichen, Menschen zusammenbringen, zeigen, dass der Weltraum nicht länger unerreichbar ist. Anfang 1986 scheint dieses Versprechen zum Greifen nah. 20 Jahre zuvor schien das nur schwer vorstellbar, dass Mitte der 80er Raumfähren regelmäßig im Einsatz sind. Die Shuttle-Flotte ist zum sichtbarsten Symbol der amerikanischen Raumfahrt geworden. Nach außen wirkt es wie ein erfolgreiches, modernes und vor allem beherrschbares Programm. Jedoch beginnt sich hinter den Kulissen ein Problem aufzubauen. Das Shuttle-System ist auf einen Flugrhythmus ausgelegt worden, den es nur schwer einhalten kann. In den 1970er Jahren hatten NASA-Planer von einer Zukunft gesprochen, in der Raumfähren regelmäßig starten würden. Manche Prognosen gingen von mehreren Dutzend Flügen pro Jahr aus. Die Realität sieht anders aus. Jeder Start erweist sich als deutlich aufwendiger als erwartet. Wartungen dauern länger, technische Probleme treten häufiger auf, Missionen verschieben sich. Mit jeder Verzögerung wächst schließlich auch der Rückstau. Nutzlasten warten auf ihren Transport ins All. Wissenschaftliche Projekte müssen umgeplant werden. Regierungsbehörden erwarten Ergebnisse. Kommerzielle Kunden drängen auf Termine, wie zum Beispiel Western Union und andere Unternehmen, die eigene Satelliten ins All bringen wollen. Die NASA steht zunehmend unter Druck, ihren eigenen Zeitplan einzuhalten. Die Mission STS-51L bildet dabei keine Ausnahme. Auch dieser Flug der Challenger wird mehrfach verschoben. Ursprünglich war der Start deutlich früher vorgesehen. Technische Arbeiten, Wetterbedingungen und Verzögerungen vorheriger Missionen sorgen dafür, dass sich der Termin immer weiter nach hinten verschiebt. Und das hat natürlich Folgen für die NASA, aber auch für Medien, Schulen und das Teacher-in-Space-Programm. Denn Christa McAuliffe soll Unterrichtsstunden aus dem Orbit halten. Fernsehsender haben Sendeplätze eingeplant. Schulen im ganzen Land bereiten sich auf die Übertragung vor. Die Mission erhält eine Aufmerksamkeit, die weit über die übliche Raumfahrtberichterstattung hinausgeht. Während die Öffentlichkeit auf den Start wartet, beschäftigt einige Ingenieure jedoch ein ganz anderes Thema. Ein technisches Problem, das nicht neu ist. Die beiden Feststoffraketen des Space Shuttles bestehen aus mehreren Segmenten. Dort, wo diese Segmente miteinander verbunden werden, sitzen Dichtungsringe aus Gummi. Diese sogenannten O-Ringe sollen verhindern, dass die extrem heißen Verbrennungsgase aus den Verbindungsstellen austreten. Das Prinzip ist einfach. Die Folgen eines Versagens wären es nicht. Bereits Jahre vor der Challenger-Mission werden bei mehreren Shuttle-Flügen Schäden an diesen Dichtungen festgestellt. Ingenieure dokumentieren Erosionen, Abnutzungsspuren und ungewöhnliche Belastungen. Die Flüge verlaufen trotzdem erfolgreich. Das Shuttle landet und die Missionen werden als Erfolg gewertet. Dies führt zu einer gefährlichen Dynamik. Wenn das Problem auftritt, nichts Schlimmes passiert und das Flug für Flug, dann sinkt die Wahrnehmung des Risikos. Das ursprüngliche Warnsignal wird allmählich Teil des normalen Betriebs. Zu den Ingenieuren, die sich mit diesem Problem beschäftigen, gehört Roger Beugerly von Morphon Vehicle, dem Hersteller der Feststoffraketen. Beugerly gehört nicht zu den Menschen, die später nach Erklärungen suchen müssen. Er gehört zu denen, die schon vorher warnen. Bereits lange vor der Challenger-Mission weist er intern darauf hin, dass die O-Ringe bei niedrigen Temperaturen möglicherweise nicht schnell genug abdichten können. Je kälter die Umgebung, desto steifer das Material. Je steifer das Material, desto größer das Risiko. Als die Challenger Ende Januar 1986 auf ihren Start wartet, wird diese Frage plötzlich akut. Eine Kältewelle erreicht Florida. Die Temperaturen sinken ungewöhnlich stark. Selbst erfahrene Mitarbeiter des Kennedy Space Centers erleben solche Bedingungen nur selten. Am Abend des 27. Januar treffen sich Vertreter der NASA und von Morphon Vehicle zu einer Telefonkonferenz. Es wird eine der bekanntesten Meetings der Raumfahrtsgeschichte werden. Die Ingenieure von Vehicle präsentieren ihre Bedenken. Sie argumentieren, dass die erwarteten Temperaturen außerhalb der bisherigen Erfahrungswerte liegen. Die O-Ringe werden bei Kälte steifer und verlieren einen Teil ihrer Elastizität. Aus Sicht der Ingenieure ist das Risiko zu groß. Die offizielle Empfehlung lautet Startverschiebung. Die NASA widerspricht. Die Mission wurde bereits mehrfach verschoben. Der Startplan ist eng getaktet. Außerdem, so argumentieren die Verantwortlichen, können die Ingenieure nicht beweisen, dass die O-Ringe versagen werden. Jahre später erinnert sich Brian Russell an dieses Dilemma. It's impossible to prove that it's unsafe. Es ist unmöglich zu beweisen, dass es unsicher ist. Für die Ingenieure ist genau das das Problem. Sie sehen ein wachsendes Risiko. Die Gegenseite verlangt einen Beweis für das Scheitern. Die Diskussion wird zunehmend angespannt. Nach späteren Aussagen der Beteiligten reagiert NASA-Manager Lawrence Malloy auf die Forderung nach einer weiteren Verschiebung mit den Worten My God, Vehicle, when do you want me to launch? Next April? Mein Gott, Vehicle, wann wollt ihr, dass ich starte? Nächsten April? Die Fronten verhärten sich. Schließlich bittet Morphon Vehicle die NASA-Leute, die Leitung kurz freizugeben. Die Ingenieure und Manager beraten intern weiter. Roger Beugerly, Bob Ebeling, Brian Russell und andere halten an ihrer Position fest. Aus ihrer Sicht darf die Challenger bei diesen Temperaturen nicht starten. Doch innerhalb des Managements wächst der Druck. In dieser internen Besprechung fällt einer der folgenreichsten Sätze des gesamten Falls. Jerry Mason wendet sich an den Ingenieurchef Bob Lund. Bob, it's time to take off your engineering hat and put on your management hat. Bob, du musst deine Ingenieurskappe absetzen und deine Managementkappe aufsetzen. Wenig später kippt die Entscheidung. Die ursprüngliche Empfehlung wird zurückgezogen. Morphon Vehicle erklärt die Feststoffraketen für startbereit. Für die Ingenieure ist die Diskussion damit beendet. Überzeugt sind sie nicht. Roger Beugerly wird später sagen, I fought like hell to stop that launch. Ich habe hart gekämpft, um den Start zu stoppen. Und rückblickend erinnert er sich, I'm so torn up inside, I can hardly talk about it, even now. Ich bin innerlich so zerrissen, ich kann kaum darüber sprechen. Auch heute nicht. Am Ende des Abends bleibt die Startfreigabe bestehen. Die Teilnehmer legen auf und in Florida sinken die Temperaturen weiter. Die Mannschaft der Challenger verbringt ihre letzte Nacht vor der Mission. Schulen bereiten ihre Fernsehübertragungen vor. Reporter planen ihre Berichte. Und irgendwo zwischen Konferenzräumen, Hotels und Kontrollzentren gehen Menschen schlafen, die überzeugt sind, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Andere können in dieser Nacht deutlich schlechter schlafen. Der 28. Januar 1986 beginnt ungewöhnlich kalt. In der Nacht sind die Temperaturen am Kennedy Space Center so weit gefallen, dass sich Eis auf Teilen der Startrampe gebildet hat. Mitarbeiter fotografieren vereiste Geländer, Rohre und Leitungen. Noch Stunden vor dem geplanten Start inspizieren Teams die Anlage. Das Wetter beschäftigt viele Beteiligte. Der Start selbst bleibt angesetzt. Währenddessen beginnt für die Besatzung der Challenger ein Morgen, der sich zunächst kaum von anderen Shuttle-Missionen unterscheidet. Dick Scooby, Michael Smith, Judith Resnick, Ronald McNair, Alison Onizuka, Gregory Jarvis und Krista McAuliffe ziehen ihre orangefarbenen Druckanzüge an, absolvieren die letzten medizinischen Checks und fahren zur Startrampe 39B. Dort wartet die Raumfähre, die in den vergangenen Jahren zu einem der bekanntesten Symbole der amerikanischen Raumfahrt geworden ist. Im ganzen Land bereiten sich Millionen Menschen auf denselben Moment vor. In Schulen werden Fernseher in Klassenzimmer gerollt. Lehrer ändern ihren Unterrichtsplan. Viele Kinder sehen zum ersten Mal bewusst einen Raketenstart. Die Aufmerksamkeit gilt natürlich der Raumfähre. Vor allem aber gilt sie einer Frau an Bord, Krista McAuliffe, die Lehrerin aus New Hampshire, die Unterrichtsstunden aus dem Weltraum halten soll. Was an diesem Morgen beginnt, ist für viele Amerikaner kein gewöhnlicher Shuttleflug. Es ist ein nationales Ereignis. Um 11.38 Uhr Ortszeit zünden die Haupttriebwerke. Wenige Sekunden später verlassen die Feststoffraketen die Startrampe. Der NASA-Kommentator meldet:
4, 3, 2, 1, and liftoff. Liftoff of the 25th Space Shuttle Mission, and it has cleared the tower.
Start der 25. Space Shuttle Mission. Die Challenger hat den Startturm verlassen. Die Challenger steigt in den klaren Himmel über Florida. Im Kontrollzentrum laufen die Anzeigen wie erwartet. Die Besatzung meldet keine Probleme. Die Raumfähre gewinnt Höhe und Geschwindigkeit. Für die Zuschauer wirkt der Flug ruhig und routiniert. So, wie die NASA es sich seit Jahren gewünscht hat. Sekunde um Sekunde entfernt sich die Challenger von der Erde. 10 Sekunden. 20. 30. 40. 50. Im Mission Control Center verfolgt man die Telemetriedaten. Die Besatzung arbeitet die vorgesehenen Abläufe ab. Die Raumfähre nähert sich einem Flugabschnitt, den Ingenieure als Max-Q bezeichnen, den Punkt der größten aerodynamischen Belastung. Die Triebwerke werden kurzzeitig gedrosselt und anschließend wieder hochgefahren. Dann erfolgt eine der letzten Routinekommunikationen des Fluges. Aus Houston kommt die Meldung: Challenger, Schub erhöhen. Kommandant Dick Scooby antwortet: Roger, go at throttle up. Roger, Schub erhöhen. Es sind die letzten bestätigten Worte des Kommandanten. Zu diesem Zeitpunkt ahnt niemand, dass sich die Mission ihrem Ende nähert. Für die Menschen in den Klassenzimmern sieht alles normal aus. Für die Familien der Astronauten ebenfalls. Die weißen Kondensstreifen ziehen sich über den Himmel. Die Raumfähre beschleunigt weiter. Dann, 73 Sekunden nach dem Start, verändert sich das Bild schlagartig. Dort, wo sich eben noch die charakteristische Silhouette der Challenger befindet, erscheint plötzlich eine riesige, sich verzweigende Wolke aus Rauch und Dampf. Die beiden Feststoffraketen fliegen zunächst weiter und hinterlassen die bekannten weißen Spuren am Himmel. Für viele Zuschauer wirkt der Vorgang im ersten Moment verwirrend. Manche glauben an eine geplante Stufentrennung, andere verstehen nicht, was sie gerade sehen. Im Kontrollzentrum herrscht dagegen augenblicklich Unsicherheit. Die Telemetriedaten brechen ab. Anzeigen verschwinden. Die Flugbahn existiert nicht mehr. NASA-Kommentator Steve Nesbitt versucht, die Situation einzuordnen. Seine Stimme bleibt professionell, doch man hört die Verunsicherung.
Flight controllers here looking very carefully at the situation. Obviously a major malfunction.
Die Flugkontrolle analysiert die Situation sehr genau. Offensichtlich ist eine schwerwiegende Fehlfunktion aufgetreten. Es ist einer der bekanntesten Sätze der Raumfahrtgeschichte. Während Millionen Menschen auf ihre Bildschirme starren, versuchen die Fluglotsen zu verstehen, was geschehen ist. Auf den Besuchertribünen herrscht zunächst Ratlosigkeit. Familienmitglieder der Besatzung schauen in den Himmel. Lehrer stehen neben ihren Schülern. Reporter suchen nach Informationen. Niemand verfügt in diesem Augenblick über ein vollständiges Bild. Nur eines wird schnell deutlich: Die Mission läuft nicht mehr. In den Minuten danach übernehmen Nachrichtensender die Berichterstattung. Kameras zeigen immer wieder die gewaltige, Y-förmige Wolke über dem Atlantik. Kommentatoren sprechen vorsichtig von einem Zwischenfall. Offizielle Stellen vermeiden zunächst jede endgültige Aussage. Die Hoffnung hält sich noch eine Zeit lang. Doch mit jeder Minute wird klarer, dass die Vereinigten Staaten gerade Zeugen einer der schwersten Katastrophen ihrer Raumfahrtgeschichte geworden sind. Für viele Menschen brennt sich nicht die Technik in die Erinnerung ein. Nicht die Rakete oder irgendwelche Daten. Es ist der Ort, an dem sie standen. Das Klassenzimmer, Wohnzimmer, Büro. Der Moment, in dem aus einem gewöhnlichen Dienstagmorgen plötzlich ein historischer Augenblick wurde. Aus einer Mission, die zeigen sollte, wie normal Raumfahrt inzwischen geworden ist, wird innerhalb von 73 Sekunden etwas völlig anderes. Etwas, das die NASA, die Vereinigten Staaten und die Raumfahrt für immer verändern wird. In den Stunden nach dem Verlust der Challenger herrscht vor allem Unsicherheit. Fernsehsender wiederholen die Aufnahme des Starts, während Reporter versuchen, Informationen zu bestätigen. Angehörige warten auf Nachrichten und die NASA selbst weiß zunächst nicht genau, was geschehen ist. Nur, dass Mission STS-51L nicht mehr existiert. Während die Vereinigten Staaten um die 7 Besatzungsmitglieder trauern, beginnt im Hintergrund eine der umfangreichsten Untersuchungen der amerikanischen Raumfahrt. Örtlich beginnt die Suche nach Antworten, zunächst auf dem Atlantik. Schiffe der US Navy, Hubschrauber der Küstenwache und Spezialteams der NASA durchkämmen wochenlang das Trümmerfeld vor der Küste Floridas. Wrackteile werden geborgen, katalogisiert und analysiert. Das Gebiet ist riesig. Die Arbeit dauert Monate. Im Mittelpunkt steht vor allem die Suche nach der Mannschaftskabine. Erst im März 1986 wird sie auf dem Meeresboden entdeckt. Mit jedem geborgenen Teil wächst die Hoffnung, die letzten Sekunden der Mission rekonstruieren zu können. Doch die technische Analyse allein reicht nicht aus. Präsident Ronald Reagan richtet deshalb bereits wenige Tage nach dem Unglück eine Untersuchungskommission ein. Ihr offizieller Name lautet Presidential Commission on the Space Shuttle Challenger Accident. Bekannt wird sie jedoch unter einem deutlich einfacheren Namen. Die Rogers Commission. Benannt nach ihrem Vorsitzenden William P. Rogers, Justizminister unter Eisenhower und Außenminister unter Nixon. Die Zusammensetzung der Kommission ist bemerkenswert. Mitglieder sind unter anderem Neil Armstrong, der erste Mensch auf dem Mond, und Sally Ride, die erste Amerikanerin im Weltraum. Beide kennen die Risiken der Raumfahrt aus eigener Erfahrung. Doch eine andere Person zieht besonders viel Aufmerksamkeit auf sich. Richard Feynman, brillanter theoretischer Physiker, der 1965 den Nobelpreis gewonnen hat. Er gilt als jemand, der wenig Geduld für politische Formulierungen oder bürokratische Ausreden besitzt. Von Beginn an verfolgt die Kommission eine zentrale Frage. War die Challenger Opfer eines unvorhersehbaren technischen Defekts oder gab es Warnzeichen, die übersehen wurden? Und je tiefer die Ermittlungen graben, desto unangenehmer werden die Antworten. Die Untersuchung zeigt, dass die entscheidende Schwachstelle nicht erst am Morgen des 28. Januar entstanden ist. Die O-Ringe der Feststoffraketen beschäftigen Ingenieure bereits seit Jahren. Flug für Flug dokumentieren Berichte Beschädigungen, Erosionen oder ungewöhnliche Belastungen. Die Daten und Warnungen existieren. Besonders die Aussagen von Roger Beugerly und anderen Ingenieuren von Morphin Fakel rücken in den Mittelpunkt. Die Kommission rekonstruiert die Telefonkonferenz vom Abend vor dem Start, untersucht Protokolle, Notizen und Zeugenaussagen. Dabei entsteht ein Bild, das immer weniger nach einem überraschenden Unglück und immer mehr nach einer Verkettung von Entscheidungen aussieht. Während die Kommission ihre Arbeit fortsetzt, entwickelt sich Richard Feynman zunehmend zu einer Schlüsselfigur der Untersuchung. Er misstraut den offiziellen Erklärungen, folgt dabei aber keiner Verschwörungserzählung. Die Zahlen passen nicht zusammen. NASA-Manager sprechen von extrem geringen Ausfallwahrscheinlichkeiten. Ingenieure nennen deutlich höhere Risiken. Feynman erkennt schnell, dass zwischen beiden Gruppen eine gefährliche Lücke besteht. Später fasst er dieses Problem in einem Satz zusammen. It appears that there are enormous differences of opinion as to the probability of a failure with loss of vehicle and human life. Estimates range from roughly 1 in 100 to 1 in 100,000. Es scheint enorme Unterschiede in den Einschätzungen der Wahrscheinlichkeit eines Versagens mit Verlust von Raumfahrzeug und Menschenleben zu geben. Die Schätzungen reichen von ungefähr von 1 zu 100 bis 1 zu 100.000. Die Einschätzung trifft den Kern der Untersuchung. Die Ingenieure und die Entscheidungsträger betrachten dieselben Systeme, kommen aber zu völlig unterschiedlichen Schlussfolgerungen. Für die Öffentlichkeit wird dieser Konflikt während einer Anhörung sichtbar, denn Feynman greift zu einem einfachen Hilfsmittel. Einem Glas Eiswasser. Vor laufenden Kameras legt er ein Stück des O-Ring-Materials in die kalte Flüssigkeit. Nach kurzer Zeit nimmt er es wieder heraus und demonstriert, wie stark die Elastizität nachgelassen hat. Die Szene dauert nur wenige Augenblicke, aber sie erreicht etwas, woran viele technische Berichte scheitern. Plötzlich versteht jeder Zuschauer das Problem. Durch ein Stück Gummi und ein Glas Eiswasser. Die Untersuchung nähert sich ihrem Ende und somit kommt auch die Klärung der Frage näher, wer oder was verantwortlich war. Die Antwort der Rogers Commission fällt deutlich aus. Sie nennt die O-Ringe als unmittelbare technische Ursache des Unglücks. Doch dabei bleibt sie nicht stehen. Im Abschlussbericht findet sich ein Satz, der bis heute zu den wichtigsten Feststellungen der gesamten Untersuchung gehört. The decision to launch was flawed. Die Entscheidung zum Start war fehlerhaft. Die Kommission kritisiert nicht nur die Technik, sondern auch die Entscheidung. Warnungen seien nicht ausreichend berücksichtigt worden. Informationen hätten nicht alle Ebenen erreicht. Risiken seien unterschätzt worden. Das Problem lag nicht allein am Material, sondern auch am Umgang damit. Richard Feynman formuliert diesen Gedanken in seinem berühmten Anhang zum Bericht noch schärfer. Dort schreibt er: For a successful technology, reality must take precedence over public relations. For nature cannot be fooled. Damit eine Technologie erfolgreich sein kann, muss die Realität Vorrang vor der Öffentlichkeitsarbeit haben. Denn die Natur lässt sich nicht täuschen. Für viele wird dieser Satz zum eigentlichen Vermächtnis der Untersuchung. Naturgesetze interessieren sich nicht für Terminpläne, politische Erwartungen, Fernsehkameras oder den Wunsch, einen Start unbedingt durchzuführen. Die Folgen sind weitreichend. Svea erzählt uns, warum.
Als die Rogers Commission ihren Abschlussbericht veröffentlicht, scheint die Geschichte der Challenger zunächst abgeschlossen. Die Ursache ist gefunden. Die O-Ringe der Feststoffrakete werden überarbeitet und die NASA reformiert zahlreiche Sicherheits- und Entscheidungsprozesse. Nach mehreren Jahren am Boden kehren die Space Shuttles 1988 in den Flugbetrieb zurück. Man könnte meinen, als habe die Raumfahrt aus den schwersten Krisen gelernt. Doch nicht alle ziehen dieselben Schlussfolgerungen aus der Katastrophe. Einige Wissenschaftler und Beobachter interessieren sich weniger für den defekten Dichtungsring als für die Frage, warum überhaupt gestartet wurde. Somit verschiebt sich der Blickwinkel von der Technik auf die Organisation selbst. Wie geht eine Organisation mit Risiken um, die sie bereits kennt? Eine der einflussreichsten Antworten auf diese Frage liefert die Soziologin Diane Vaughan. In ihrem Buch The Challenger Launch Decision untersucht sie nicht nur die technischen Abläufe, sondern vor allem die Kultur innerhalb der NASA. Vaughan prägt dabei einen Begriff, der weit über die Raumfahrt hinaus bekannt werden wird. Normalization of Deviance. Die Normalisierung von Abweichung. Gemeint ist ein Prozess, bei dem Regelverstöße, technische Auffälligkeiten oder Sicherheitsprobleme schrittweise akzeptiert werden, weil sie zunächst keine sichtbaren Folgen haben. Tritt ein Problem einmal auf und führt nicht zur Katastrophe, wird es beobachtet. Tritt es erneut auf und wieder geschieht nichts, verliert es einen Teil seines Schreckens. Mit der Zeit wird aus einer Warnung eine Besonderheit, aus einer Besonderheit eine Gewohnheit und aus einer Gewohnheit schließlich ein akzeptierter Teil des Systems. Genau dieses Muster erkennt Vaughan bei Challenger und es taucht 17 Jahre später erneut auf. Am 16. Januar 2003 startet die Raumfähre Columbia zur Mission STS-107. An Bord befinden sich 7 Astronauten, darunter der erste israelische Astronaut Ilan Ramon. Die Mission ist wissenschaftlich geprägt und soll zahlreiche Experimente in der Schwerelosigkeit durchführen. Während des Starts löst sich ein Stück Isolierschaum vom Außentank und trifft die linke Tragfläche des Orbiters. Heute gilt dieser Moment als Beginn der Katastrophe. Damals löst er jedoch keine unmittelbare Alarmstimmung aus. Der Grund dafür ist bemerkenswert. Solche Schaumtreffer sind bereits zuvor beobachtet worden. Sie gelten innerhalb des Programms nicht als völlig ungewöhnlich. Damit beginnt eine Geschichte, die erschreckend vertraut wirkt. Wieder existiert ein bekanntes technisches Problem. Wieder liegen frühere Beobachtungen und Erfahrungswerte vor. Wieder gibt es Ingenieure, die Fragen stellen und weitere Untersuchungen anregen. Während sich die Columbia im Orbit befindet, schlagen einige Mitarbeiter vor, hochauflösende Aufnahmen der beschädigten Tragflächen anzufordern, um das Ausmaß des Schadens besser beurteilen zu können. Die Idee wird diskutiert, aber nicht weiter verfolgt. Die Mission verläuft planmäßig. Nichts deutet für die Öffentlichkeit darauf hin, dass sich die Raumfähre möglicherweise in Gefahr befindet. Am 1. Februar 2003 kehrt die Columbia zur Erde zurück. Während des Wiedereintritts dringt mehrere tausend Grad heißes Plasma durch die beim Start beschädigten Tragflächen in die Struktur des Orbiters ein. Die linke Tragfläche versagt. Die Raumfähre zerbricht über Texas. Alle 7 Besatzungsmitglieder kommen ums Leben. Die Untersuchungen übernimmt das Columbia Accident Investigation Board, kurz CAIB. Bei den Abschlussbericht liest, stößt auf eine Formulierung, die erstaunlich vertraut klingt. Die Ermittler kommen zu dem Schluss: In our view, the NASA organizational culture had as much to do with this accident as the foam. Unserer Ansicht nach trug die Organisationskultur der NASA genauso zu diesem Unfall bei wie der Schaumstoff. Mit anderen Worten, der Schaumstofftreffer allein erklärt die Katastrophe nicht. Die Organisationskultur der NASA ist nach Ansicht der Untersuchungskommission ebenso Teil der Ursache wie der physische Schaden selbst. Hier schließt der Kreis zu Challenger. Die technischen Auslöser unterscheiden sich vollständig. O-Ringe und Isolierschaum haben auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun. Die dahinterliegenden Muster wirken jedoch verblüffend ähnlich. In beiden Fällen existieren bekannte Risiken. In beiden Fällen liegen Warnungen vor. In beiden Fällen führt die Erfahrung erfolgreicher Missionen dazu, dass die wahrgenommene Gefahr sinkt. An dieser Stelle lohnt sich ein Blick zurück zu Richard Feynmans Zitat: Damit eine Technologie erfolgreich sein kann, muss die Realität Vorrang vor der Öffentlichkeitsarbeit haben. Denn die Natur lässt sich nicht täuschen. Kaum ein anderer Satz verbindet Challenger und Columbia so präzise. Naturgesetze interessieren sich nicht für Terminpläne, politische Erwartung oder institutionelle Selbstbilder. Ein Risiko wird nicht kleiner, nur weil eine Organisation sich daran gewöhnt hat. Ein technisches Problem verschwindet nicht, weil frühere Missionen trotz dieses Problems erfolgreich waren. Nach der Columbia-Katastrophe beginnt die NASA erneut mit Reformen. Sicherheitsstrukturen werden angepasst, Entscheidungswege überprüft und technische Standards verändert. Doch diesmal folgt eine grundlegendere Konsequenz. Am 21. Juli 2011 landet die Atlantis nach der Mission STS-135 in Florida. Es ist der letzte Flug eines Space Shuttles. Nach 135 Missionen, 2 verlorenen Raumfähren und 14 getöteten Astronautinnen und Astronauten endet das Programm, das einst mit dem Versprechen begonnen hatte, Raumfahrt zu etwas Regelmäßigem und Alltäglichem zu machen. Beide Katastrophen wurden durch unterschiedliche technische Defekte ausgelöst. Beide Untersuchungen kamen jedoch letztlich zu einer ähnlichen Erkenntnis. Technische Fehler lassen sich reparieren. Dichtungen können ersetzt werden. Tragflächen können neu konstruiert werden. Deutlich schwieriger ist es, eine Kultur zu verändern, die Warnsignale überhört, weil sie zu lange ausgebliebene Konsequenzen vertraut hat. Und genau deshalb wird die Geschichte der Challenger nicht nur als Geschichte eines defekten O-Rings erzählt, sondern als Mahnung, vielleicht selbst hochkomplexe Organisationen beginnen können, ihre eigenen Risiken zu unterschätzen.
Noch am Abend des 28. Januar 1986 wendet sich Ronald Reagan aus dem Weißen Haus an die Vereinigten Staaten. Eigentlich hätte an diesem Tag die Rede zur Lage der Nation stattfinden sollen. Stattdessen spricht der Präsident über 7 Menschen, deren Namen wenige Stunden zuvor noch mit einem Bildungsprojekt, einer Shuttle-Mission und einem Raumfahrtsversprechen verbunden waren. Reagan sagt:
We will never forget them, nor the last time we saw them, this morning, as they prepared for their journey and waved goodbye.
Wir werden sie niemals vergessen, ebenso wenig wie den letzten Augenblick, in dem wir sie sahen. Heute Morgen, als sie sich auf ihre Reise vorbereiteten und zum Abschied winkten. Am Ende seiner Ansprache zitiert Reagan das Gedicht High Flight. Die Besatzung, so sagt er, habe die Fesseln der Erde abgestreift, um das Antlitz Gottes zu berühren.
And slipped the surly bonds of earth to touch the face of God. Thank you.
Diese Rede wird zu einem der prägendsten Momente der unmittelbaren Trauer. Doch die Challenger-Katastrophe bleibt nicht nur als offizieller Staatsakt in Erinnerung. Sie bleibt auch deshalb haften, weil so viele Menschen sie nicht nachträglich aus den Nachrichten erfahren, sondern live oder fast live miterleben. Besonders stark trifft das auf Schulen zu. Rund 2,5 Millionen Schülerinnen und Schüler verfolgen den Start in Klassenzimmern, weil Christa McAuliffe nicht nur Passagierin einer Shuttle-Mission ist, sondern Teil eines Bildungsversprechens. Der Fernseher auf dem Rollwagen wird für viele zu einem Erinnerungsbild, das sich nicht von technischen Details oder Untersuchungsberichten her erklärt, sondern von dem Ort, an dem sie gerade saßen, als der Himmel über Florida plötzlich anders aussah. Gerade deshalb beginnt die Nachgeschichte der Challenger nicht erst in Filmen, Büchern oder Dokumentation. Sie beginnt bei den Familien der Crew. Noch 1986 gründen Angehörige der 7 Besatzungsmitglieder das Challenger Center. Die Idee dahinter ist bemerkenswert, weil sie nicht einfach ein Denkmal errichtet, sondern die ursprüngliche Mission weiterführt. Christa McAuliffe sollte Unterricht aus dem Orbit geben und Kinder für Wissenschaft, Technik und Raumfahrt begeistern. Die Challenger Learning Centers greifen genau diesen Gedanken auf. Schülerinnen und Schüler übernehmen dort Rollen in simulierten Weltraummissionen, arbeiten wie eine Crew im Orbit oder wie ein Team in der Missionskontrolle und lernen Naturwissenschaften nicht als abstraktes Schulfach kennen, sondern als etwas, das Entscheidungen, Zusammenarbeit und Verantwortung verlangt. Laut Challenger Center haben solche Programme inzwischen Millionen Kinder erreicht. Die Organisation selbst spricht von mehr als 6,5 Millionen Schülerinnen und Schülern. Zur offiziellen Erinnerungskultur gehört auch der NASA Day of Remembrance. An diesem Tag erinnert die NASA jährlich an Apollo 1, Challenger und Columbia, also an jene Raumfahrtskatastrophen, bei denen amerikanische Crews ums Leben kamen. Diese Verbindung ist wichtig, weil sie Challenger nicht isoliert behandelt, sondern in eine größere Geschichte von Risiko, Fortschritt und Verlust einordnet. Noch deutlicher wird das im Kennedy Space Center. Dort wurde 2015 die Ausstellung Forever Remembered eröffnet. Sie erinnert gemeinsam an Challenger und Columbia, zeigt persönliche Gegenstände der Crewmitglieder und ausgewählte geborgene Teile der beiden Raumfähren. Das ist keine triumphale Raumfahrtsinszenierung, sondern ein Raum, in dem die Erfolgsgeschichte des Shuttle-Programms bewusst mit ihren Verlusten konfrontiert wird. Parallel dazu wandert die Challenger in die Medienkultur. Schon früh entstehen Fernsehfilme und Dokumentationen. Später folgen umfangreichere Aufarbeitungen. Der Film The Challenger Disaster von 2013 stellt Richard Feynman und die Arbeit der Untersuchungskommission in den Mittelpunkt. 2020 erscheint auf Netflix die vierteilige Doku-Serie Challenger – The Final Flight, die die Geschichte der Mission, die Crew, die Familien, die Ingenieure und die Entscheidungsprozesse noch einmal für ein Publikum erzählt, das 1986 vielleicht noch gar nicht geboren war. Gerade diese späteren Produktionen zeigen, dass die Challenger nicht nur als historisches Ereignis funktioniert, sondern als Fallstudie über Technik, Verantwortung, über Institutionen und darüber, wie schwer es ist, Warnsignale ernst zu nehmen, wenn ein System lang genug trotzdem funktioniert hat. Auch in der Musik taucht die Challenger auf, mal als unmittelbares Tribut, mal als umstrittene kulturelle Referenz. John Denver veröffentlicht 1986 den Song Flying for Me als Erinnerung an die Crew. Jahrzehnte später löst Beyoncé mit XO eine Debatte aus, weil der Song ein kurzes Sample aus der Challenger-Berichterstattung verwendet. Angehörige und ehemalige NASA-Mitarbeiter kritisieren diese Verwendung. Beyoncé erklärt später, sie habe den Ausschnitt als Tribut an die verlorene Besatzung verstanden. Gerade dieser Streit zeigt, wie empfindlich das Material bis heute ist. Challenger ist kein beliebiges historisches Bildarchiv. Wer den Moment zitiert, berührt für viele Menschen eine Erinnerung, die nicht abstrakt ist, sondern persönlich. Am Ende bleibt deshalb mehr als eine zerstörte Raumfähre. Es bleibt eine Rede, die zur nationalen Trauerformel wurde. Es bleiben Klassenzimmer, in denen Kinder zum ersten Mal begriffen, dass Raumfahrt nicht nur Staunen bedeutet, sondern auch Verlust. Es bleiben Lernzentren, die versuchen, aus einer gescheiterten Mission ein fortgesetztes Bildungsprojekt zu machen. Es bleiben Filme, Bücher, Dokumentationen und Songs, die immer wieder neu fragen, was damals geschah und warum es geschehen konnte. Und es bleibt dieser Satz von Christa McAuliffe, der nach der Katastrophe eine andere Schwere bekommt. I touch the future, I teach. Sie konnte ihre Unterrichtsstunden aus dem Orbit nie halten. Aber die Idee dahinter ist nicht verschwunden. Barbara Morgan, die als Ersatzkandidatin für McAuliffe im Rahmen des Teacher in Space Programmes mit Christa trainierte, arbeitete nach dem Desaster zunächst wieder als Lehrerin. 1998 stellt die NASA Morgan als ersten Educator Mission Specialist vor. Im August 2007 ist Morgan Teil von STS-118 an Bord der Endeavour. Sie gibt Schulstunden aus dem Weltraum.
Ja, ein bittersüßes Ende, dass Barbara dann noch den Traum von Christa leben konnte und ist tatsächlich Astronautin geworden, um mal aus der Schwere der Situation rauszukommen. Welchen Lehrer hättest du ins All geschossen? Keine Namen, bitte.
Achso, okay. Ja, keine Namen. Ich bleibe auch bei der Geschlechtsform Lehrer, glaube ich. Ganz klar, ich weiß nicht, ob er jemals diesen Podcast hören würde, mein Deutschlehrer. Mein Deutschlehrer in der Mittel- und Oberstufe. Beziehungsweise, doch, ja, ihn auf jeden Fall. Der hat mich total wütend gemacht, weil ich zum Beispiel, ich hatte total Spaß an Geschichtsanalysen und auch generell, eigentlich hatte auch richtig Bock auf Texte so, ne? Und darüber diskutieren und interpretieren und so, ist ja eine Kunstform und der hat mir dauerhaft, egal was ich gemacht habe, wie viel Mühe ich mir gegeben habe, wie oft ich mich gemeldet habe, habe ich bei dem jahrelang immer eine 3 bekommen. Das hat mich extrem sauer gemacht. Und du? Hast ja, du einen Lehrer?
Ab ins All.
Ja, ist auch, ich finde das total respektlos.
Ich hätte in beiden Fällen, also positiv wie negativ, Lehrer und Lehrerinnen, die ich ins All schicken würde. Also einmal natürlich dann Lehrerinnen, besonders aus dem Bereich Mathematik, die man so quasi sprichwörtlich ins All schießen würde. Aber ich hatte auch meine Chemie- und Physiklehrerin zum Beispiel und auch meinen Biolehrer. Und die würde ich ins All schießen im Sinne von, ich glaube, die wären super fasziniert, so wie Christa eben auch Dinge erklären in der Schwerelosigkeit. Das sollte ja übertragen werden. Die zwei hätten da, glaube ich, sehr gut oder sehr, sehr viel Freude und Spaß dran gehabt, das zu tun. Also ja, ich hätte in jeglicher Hinsicht hätte ich Kandidatinnen fürs Weltall gehabt. Übrigens, ich bin ja, wir hatten ja schon in der Pfannkuchen-Folge damals, habe ich ja gesagt, ich bin laut Pfannkuchen-Definition bin ich ja Außerirdischer. Mein Name ist auf dem Mars tatsächlich. Es gab mal von der NASA so ein Projekt, da konntest du da hast du so ein Ticket bekommen, wo dann dein Name draufsteht und die Namen sind alle zum Mars geschickt worden. Dann konntest du dich quasi anmelden. Ich glaube, das war bei Curiosity, glaube ich. Also gab es zweimal diese Aktion, bei einer habe ich mitgemacht. Das heißt, irgendwo auf dem Mars liegt ein Datenträger oder eine Platte, ich weiß nicht, wie genau das da ist, wo mein Name draufsteht. Wenn es also Aliens gibt, die an diese Liste sehen, die dann denken, ah, okay, das sind also die Erdenanführer. Wenn ich also nach ein paar Folgen, wenn ich einfach nicht mehr da bin und verschwunden bin, es waren die Aliens, weil sie davon ausgehen, dass ich ein Erdenanführer bin, weil mein Name steht ja auf dem Mars. Und warum sollte sonst ein Name auf dem Mars stehen, wenn man nicht der Menschenanführer ist?
Ist die Frage, an welcher Stelle du stehst.
Ja, wir sind ja auch sehr viele Menschen, da kann man ja auch ruhig 10.000.
Sag ich mal, du bist der König von Deutschland, dann haben wir ein Problem weniger in diesem Land.
Ja, also stell dir mal vor, jetzt kommen halt Aliens, so sollten die lieber mit mir sprechen oder mit Friedrich Merz.
Definitiv. Das klingt jetzt arrogant, weil du natürlich auch mein Geschäftspartner im weitesten Sinne bist. doch, aber die würde ich mehr zutrauen zu sprechen als ihm, auf jeden Fall. Mein Gott. Naja, wollen wir nicht zu tief drauf eingehen.
Ja. Was ich mich auch frage, es gibt ja, kann man ja auch so kaufen, so Astronautennahrung. Würdest du das mal probieren?
Wenn es vegan ist?
Bestimmt, oder? Also, ich weiß nicht, ob das überhaupt, also ist das dann zum Beispiel jetzt quasi Hähnchenbrust zu einer Paste verarbeitet oder machen die einfach wirklich so ein synthetisches Zeugs, wo dann einfach alle Nährmittel drin sind, die man braucht? Das wüsste ich gar nicht. Aber
diese Jogger, diese Gele, die sich immer reinpfeifen.
Ja, sowas. Das können wir ja mal machen. Wir besorgen uns mal, wir werden ja bestimmt irgendwann mal wieder eine Weltallfolge machen. Wir besorgen uns davor dann mal für eine Live-Verkostung Astronautennahrung.
Eigentlich müssen wir dann einen Videopodcast machen für die Folge, auch, dass wir das auch zeigen können. Ne?
Ein Instagram-Reel.
Dann werdet ihr endlich unsere Gesichter sehen. Dann hört es niemand mehr.
Ja, oder noch mehr. Ja, vielleicht.
Wer weiß.
Dauert das mit den Gesichtern auch nicht so lange.
Ja, stimmt. Okay. Also, bin mal gespannt, wie die ZuhörerInnenzahlen dann sind.
Wir werden nach oben schießen, weil ich denke, wow, solche Menschen sind, leben also quasi auf dem Mars. Also man kann schon sagen, ich bin ein Marsmensch. Ja, aber jedenfalls, Astronautennahrung werden bestimmt ein sehr, sehr, wie heißt dieses Wort, was ich suche? Sie werden ein interessanter
Snack? Erstens, die Challenger war ursprünglich gar nicht für den Weltraum gedacht. Bevor sie zur Raumfähre wurde, wurde die Challenger lediglich ein Testobjekt mit der Bezeichnung SDA-099. Erst später entschied die NASA, sie zu einem vollwertigen Orbiter zu machen. Aus einem Belastungstest wurde eines der bekanntesten Raumfahrzeuge der Geschichte.
Zweitens, Christa McAuliffe setzte sich gegen mehr als 11.000 Bewerber durch. Für das Teacher-in-Space-Programm gingen 11.146 Bewerbungen ein. Die Geschichtslehrerin aus New Hampshire wurde ausgewählt, weil sie komplexe Themen verständlich erklären konnte und die NASA in ihr die ideale Botschafterin für Bildung und Raumfahrt sah.
Drittens, die Challenger startete am kältesten Shuttle-Morgen der Geschichte. In der Nacht vor dem Start bildete sich Eis auf Teilen der Startrampe. Die Temperaturen lagen deutlich unter den Bedingungen, für die O-Ringe der Feststoffraketen ursprünglich getestet worden waren.
Viertens, Richard Feynman erklärte die Ursache mit einem Glas Eiswasser. Während der Untersuchung legte Nobelpreisträger Feynman ein Stück O-Ring-Material in Eiswasser und demonstrierte vor laufenden Kameras, wie das Material bei Kälte seine Elastizität verlor. Die Szene wurde zu einem der bekanntesten Momente der gesamten Untersuchung.
Fünftens. Aus der Katastrophe entstand ein weltweites Bildungsprojekt. Die Familien der Besatzung gründeten 1986 das Challenge Center. Heute gibt es mehr als 40 Challenger Learning Centers, die Millionen Kinder und Jugendliche mit simulierten Raumfahrtsmissionen für Wissenschaft und Technik begeistern.
Am Morgen des 28. Januar 1986 wurden in den Vereinigten Staaten Fernseher in Klassenzimmer gerollt, damit Schülerinnen und Schüler einer Lehrerin dabei zusehen konnten, wie sie ins All fliegt. Viele dieser Kinder sind heute selbst Lehrer, Ingenieure, Wissenschaftler oder längst im Ruhestand. Dennoch können sich viele genau daran erinnern, wo sie saßen, als die Challenger startete. Christa McAuliffe sollte Unterricht aus dem Orbit geben. Dazu kam es nie. Trotzdem hat ihre Mission Millionen Menschen erreicht. Vielleicht nicht auf die Weise, wie die NASA geplant hatte, aber auf eine Weise, die fast 40 Jahre später noch immer nachwirkt. Das war Radio Obscura.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bleibt auf Frequenz, folgt uns und lasst gerne eine Bewertung da.
Wir hören uns. Bis dahin.
Bleibt völlig losgelöst.
Bleibt bei euch.
Bleibt im Dunkeln.
Und Radio aus.